Radio 1. Lügen, Intrigen und Indizien. Der Radio Day Verrat.
Und dieses Wort Verräter oder sogar Hochverräter ist ziemlich en vogue gerade. In den Medien finden Sie dieser Tage beispielsweise den mutmaßlichen Hochverräterputsch de Monde aus Spanien. Es geht um die Hochverräter bei Facebook und sogar der Papst wird in der großen deutschen Wochenzeitung als Hochverräter bezeichnet, ganz groß in der Überschrift. Und dabei ist Hochverrat eigentlich klar definiert als ein auf den gewaltsamen Umsturz im Inneren gerichtetes Unternehmen, also ein Staatsstreich zum Beispiel. Und es ist nicht erst seit gestern die Definition. Unser rechtliches Verständnis von Verrat ist schon um einiges älter. Und genau damit beschäftigt sich Professor Dr. Wolfgang Brandes, ist Historiker an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und hat sich eben beispielsweise schon mit byzantinischem Hochverrats- und Majestätsprozessen beschäftigt, was man nicht alles so macht. Schönen guten Morgen, Herr Brandes.
Ja, schönen Morgen. Ja, man macht so allerhand.
Ja. Es gab ja tatsächlich in der Byzanz also auch schon Hochverrat, aber wann ging es denn los? Wer hat den quasi erfunden?
Ja, das ist natürlich in unserem Verständnis wie bei so vielen Dingen eine Erfindung der Römer. Also schon in der Römischen Republik hatte man natürlich festgestellt, wie in jedem Staat, dass es Feinde gibt, gegen die man was unternehmen muss. Und dann wurden halt die Straftatbestände per duellio crimen lese majestatis, da kommt dann letztlich die Majestätsbeleidigung nach 2000 Jahren her. Das gab es. Also immer allerwer Angriff gegen Würde, Ansehen und vor allen Dingen gegen die Struktur des Staates unternahm, wurde angeklagt. Das war schon in der Römischen Republik gut geregelt. Inquisitio nannte man das Verfahren. Daher kommt die Inquisition im Mittelalter, zumindest dem Wort nach. Quästoren untersuchten den Fall und dann gab es Urteile, Todesurteile in der Regel. Und so ging es weiter. In der Kaiserzeit, als dann nach Kaiser Augustus, dann zogen sozusagen die Kaiser all diese Vergehen auf ihrer Person. Also wer den Kaiser beleidigt, der wurde sofort in diese Kategorie gesteckt. Und es gab schreckliche Prozesse im 4. Jahrhundert mit Folter und Todesstrafen wegen Kaiserkritik. Also denken Sie an Böhmermann, der hat Glück, dass er heute lebt und nicht im 4. Jahrhundert. Der große Turning Point ist dann im Jahre 397. Da wird ein Gesetz erlassen, Lex Quisquis wird es immer genannt, also das der Anfangsworte, wer auch immer gegen den Kaiser. Da wurde alles schrecklich verschärft und institutionalisiert.
Bevor wir jetzt über die anderen 1700 Jahre noch reden, müssen wir mal kurz unterbrechen an der Stelle. Vielleicht erklären Sie das erst nochmal, wurde denn der Hochverrat anders definiert eigentlich als heute, wenn Sie Böhmermann angesprochen haben?
So im Großen und Ganzen ist das immer, gilt das für jeden existierenden Staat, egal ob heute oder im Mittelalter. Wer gegen den Staat, gegen die Institution oder einzelne führende Vertreter etwas unternimmt, Mordversuch, Verschwörung, Umsturzversuch, der fällt in diese Kategorie Hochverräter und wird entsprechend verurteilt, vor Gericht gestellt und verurteilt, bis ins 19. Jahrhundert in der Regel Todesstrafe, dann kam man davon ab, es sei denn, man hat den Kaiser persönlich umbringen wollen. Dann gab es auch noch im 19. Jahrhundert eventuell die Todesstrafe. Und so ist es, das ist im Grunde bis heute so geblieben. Noch mit dem Landesverrat, was kompliziert ist, verbunden. So lief das durch das Mittelalter bis in die Neuzeit. Erst im 18. Jahrhundert taucht übrigens das Wort Hochverrat auf.
Das sind jetzt im Prinzip diese Definitionen oder sozusagen, wann man es anwendet. Es wurde ja aber auch immer mal wieder als Mittel benutzt, um Oppositionelle beispielsweise ruhig zu stellen. Also da habe ich jetzt bei Ihnen auch gedacht, in dem Fall. Sie sind ja selbst in der DDR groß geworden, haben da lange gelebt und gearbeitet. Also wie war es denn beispielsweise da in anderen Staatsformen, was die politische Stabilität angeht?
Also die DDR hatte natürlich genau dieses Gesetz auch übernommen. Nur konnte man das natürlich nach der, ich glaube 1979 gab es so eine Reform des Strafgesetzbuches. Da wurde der Begriff sehr ausgedehnt und wurde ganz willkürlich für oppositionelle Tätigkeit verwendet. Todesstrafe gab es ja dann nicht mehr, aber hohe Haftstrafen waren möglich. Und das, wie gesagt, auch das ging wieder mit dem Landesverrat einher, man gab irgendein Manuskript einem westlichen Journalisten, das konnte dann schon unter Landesverrat gefasst werden, mit den entsprechenden Konsequenzen. Das ist aber wie gesagt, das hat mehr oder weniger in dieser Form jeder Staat heute. Es kommt immer darauf an, wie die Anwendung passiert, ob die Herrschenden diesen Straftatbestand manipulieren können zu ihren eigenen Zwecken oder ob demokratische Kriterien herrschen. Und was da Sie Herrn Puigdemont ansprachen, natürlich aus der Sicht der spanischen Verfassung begeht er Hoch- und Landesverrat. Denn in der Verfassung der spanischen ist nicht vorgesehen, dass ein Teil, Katalonien in dem Falle, einfach mal ebenso ausscheidet. Es gilt das, die Erlassene, das gedruckte Wort sozusagen, die Verfassung.
Und damit haben wir es geschafft, in 5,5 Minuten von Römischen Reich bis ins Jahr 2018 zu kommen mit Professor Dr. Wolfgang Brandes, Historiker an der Goethe-Uni in Frankfurt am Main und Hochverratsexperte, kennt sich eben auch aus mit byzantinischen Hochverrats- und Majestätsprozessen. Herr Brandes, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich habe zu danken.